Hallo.
Oh, Arthur, ich bin's, Doug.
Was kann ich für dich tun?
Ich wollte eigentlich nur den Anrufbeantworter abhören, also leg bitte auf, ich ruf nochmal an.
Alles klar.
Okay.
Hallo.
Arthur, du solltest doch nicht abnehmen.
Quatsch, ich sollte auflegen, damit du anrufen kannst.
Ich wollte den Anrufbeantworter dran haben, verstehst du, damit ich die Nachrichten abhören kann.
Soll ich sie schnell für dich abhören?
Nein, nein, lass es bitte. Letztes Mal hast du nicht nur alle Nachrichten gelöscht, sondern auch die Ansage. Und seither blinkt die kleine Lampe nicht mehr. Lass es klingeln, ja?
Es ist deine Welt. Ich lebe nur noch. Ja, hallo?
Arthur, was habe ich gesagt?
Du, das ist die Gewohnheit.
Dann brich jetzt bitte mit der Gewohnheit. Mir geht langsam das Kleingeld aus.
Alles klar. Ja, hallo?
Arthur, willst du mich fertig machen oder was soll das?
Es tut mir leid, aber ich bin mein ganzes Leben ans Telefon gegangen, wenn es geklingelt hat. Du verlangst von mir, dass ich 74 Jahre instinktives Verhalten aufgebe. Das ist ein großer Einschnitt, Doug.
Du nimmst nicht mehr ab.
Na gut, dann gehe ich jetzt runter. Soll es doch klingeln.
Sehr freundlich.
Hallo?
Arthur! Was kommt von deinem Kopf ab, dass du es immer wieder tust? Sag's, ich will's doch nur verstehen.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Gemeinde, liebe Zuhörende, Gemeinschaft, Menschen und diese anderen, die sich woanders einsortieren. Alle sind herzlich willkommen. Heute ist Freitag, für uns jedenfalls, für euch wahrscheinlich wieder mal nicht oder vielleicht auch doch, man weiß es nicht. Wir freuen uns auf die nächste knappe Stunde, wo wir uns über Gewohnheiten oder den Monk in mir beziehungsweise ich kann nicht anders unterhalten werden. Und wir, das sind der ich und mein lieber Freund und Podcast-Kollege, der Ingo. Hallo, Ingo.
Hallo, möchte ich sagen an dieser Stelle. Ja, ich bin gespannt. Wir werden in die tiefen psychologische Analyse gegenseitig einsteigen und schauen, wo wir vielleicht die ein oder andere Macke haben. Aber das ist ja das, was das Leben erst lebenswert und die Menschen erst liebenswert macht.
Es werden sich Untiefen bei mir auftun, weil da gibt es so einige Dinge, bei denen ich genau weiß, das empfinden und machen andere definitiv nicht so, aber bei mir gehört das zur Ordnung im Leben dazu. Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn diese Dinge nicht richtig sind, dann geht die Welt nicht unter, das weiß ich und das ist auch alles in Ordnung, aber es fühlt sich einfach per se nicht richtig an, also es ist einfach nur ein Gefühl, mehr ist es gar nicht. Und da bin ich gespannt, was für Themen du auf dem Tisch, auf dem Zettel hast und bin gespannt, wie du auf meine Themen reagieren wirst. Das wird auf jeden Fall hoffentlich, denke ich, ein spannendes Gespräch über das, was uns so umtreibt. Wie wollen wir es machen? Einfach uns die Bälle zuschmeißen? Ja, ne, keine Top Ten, sondern
ja,
einfach drüber reden.
Ja, ich würde einfach gucken. Also eine Top Ten würde ich, glaube ich, auch gar nicht hinkriegen. Aber vielleicht fällt mir noch das eine oder andere zusätzlich ein. Mal gucken.
Okay, dann überlasse ich dir das Feld. Fang doch einfach an. Was treibt dich um? Wo ist der Monk? Wollen wir vielleicht vorher erklären, warum es Monk heißt? Das ist mir noch so eingefallen, dass man das vielleicht noch machen sollte.
Vielleicht, ja.
Den einen oder anderen, der es nicht weiß. Willst du?
Ich habe die Serie, um ehrlich zu sein, gar nicht so geguckt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal erklären. Also es geht um einen, ja, ich weiß gar nicht, was der gute Mann gewesen ist. Er hat Kriminalfälle gelöst, glaube ich. Er ist leicht verhaltensauffällig, möchte ich an der Stelle sagen. Und hat halt so seinen Tick, dass alles seine eigene Ordnung haben muss, lebt in seiner eigenen Welt. Und damit fallen ihm dann halt häufig Details auf, die andere übersehen, weil irgendwas für ihn nicht zusammenpasst. Und genau. Das ist sozusagen dann die Serie, die eben Monk heißt, weil der Hauptdarsteller Monk heißt. Und daher ist das, glaube ich, aber auch bei einigen, die die Serie geguckt haben, so ein bisschen ja ins geflügelte Wort übergegangen, dass man schon weiß, wenn man sagt, dass man so ein bisschen den Monk gemacht hat oder sowas, dass man dann ja daher aus der Serie eben resultiert, weiß, was gemeint ist.
Genau, also er ist, er hat Ticks, ne? Er hat Ticks und die müssen so seine Richtigkeit haben. Also wenn er an Antennen vorbeiläuft, muss er die Spitze berühren und alles muss ordentlich sein. alles hat seinen Platz und seine Ordnung und seine Abläufe. Und er ist, ich würde sagen, keine Ahnung, ich kenne mich mit der Krankheit nicht aus, aber Autist wahrscheinlich so ein bisschen.
Ja, ich würde sagen.
Hätte ich jetzt vermutet. Genau. Und darum geht es in der Serie. Es ist aber eben eine lustige Serie, also es wird nichts veralbert oder so, sondern es ist interessant zu gucken. Und wie du es gesagt hast, dieses geflügelte Wort, das ist der Monk in mir, bedeutet, das muss so sein, ich kann nicht anders. Und darüber wollen wir beide heute sprechen, über die Monks oder die Monk-Momente in unserem Leben. Und das haben wir jetzt erklärt und jetzt darfst du anfangen mit deinem ersten Monk-Moment.
Ich fange mal mit etwas relativ Allgemeinen bei mir an. Und zwar ist es bei mir tatsächlich das Händewaschen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich Müll rausgebracht habe, ich kann nicht von der draußen Mülltonne, die ich mit meinen dann Schmuddelfingern angefasst habe, weil ich ja den Deckel fassen ja die Müllmänner mit ihren Müllhandschuhen an und unter anderem ich halt auch, wenn ich irgendwelche Sachen da reinschmeiße und halt schmierige Finger habe, kann ich, wenn ich danach ins Haus zurückkomme, nicht an dem Badezimmer vorbeigehen. Ich muss dann immer direkt rein und mir die Hände waschen. Und ja, also wenn ich Müll rausgebracht habe oder irgendwas in die Richtung, wenn ich von draußen reinkomme, muss ich mir fast immer erstmal die Hände waschen, was sehr praktisch ist, weil ich komme direkt am Badezimmer vorbei und habe mir inzwischen auch, weil es hat mich auch gestört, dass ich den Seifenspender angefasst habe mit meinen Schmuddelfingern. Also man drückt dann ja oben drauf und das macht man ja in dem Moment, wenn man noch Schmuddelfinger hat. Man kann es natürlich auch mit dem Unterarm oder Ellbogen machen, aber ab und zu drückt man dann einfach schon mit seinen Schmuddelfingern drauf und dann ist ja der Seifenspender auch schmuddelig. Deswegen habe ich jetzt auch schon einen Seifenspender mit einer Lichtschranke sozusagen, dass ich nichts mehr berühren muss. Das einzige Problem ist dann noch den Wasserhahn, aber da ist mein Workaround, dass ich das sozusagen mit der Außenseite meiner Handfläche mache, die ja nicht schmuddelig geworden ist. Und das ist so ein, ja, so eine Zwangsneurose bei mir, ist zu viel gesagt, aber ich krieg's nicht hin, also ich muss es machen, ich muss mir die Hände waschen dann an der Stelle.
Aber ist ja sehr reinlich, also ist ja erstmal ein guter Tick, also jetzt nicht verkehrt, wobei gibt es schlechte Ticks, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber ich habe zwei Dinge dazu, sind mir so eingefallen. Erstens, mit dreckigen Händen auf den Seifenspender drücken, ist ja egal, weil dann kommt die Seife und dann wäschst du die Hände und dann hast du saubere Hände, dann ist es egal, ob der Seifenspender dreckig ist oder nicht, weil du fasst ja nicht den Seifenspender an.
Das stimmt natürlich.
Und entnimmst keine Seife, sondern du willst ja immer Seife haben. Das heißt, du könntest den quasi auch dreckig drücken und dann ist es egal, weil die Seife macht ja deine Hände danach sauber und danach wird das Ding nicht mehr angefasst. Ja. Jedenfalls nicht mehr, ohne sich danach die Seife zu entnehmen. Und ich kenne dieses Gefühl, jetzt nicht in Bezug auf, ich bringe den Müll raus, also auch da natürlich wasche ich mir die Hände, das ist aber nicht so drängend, wie einen Tag in der Stadt unterwegs gewesen zu sein. Und wenn man so richtig vermeintlich fühlt, wie dreckig, griebig, schmierig, eklig sich die Hände anfühlen. Weiß nicht, ob du dieses Gefühl meinst oder kennst, dass man einfach wie absolut. Wie so ein Ölfilm auf der Hand spürt. Man sieht nichts und es ist auch nicht so wie meine Kinder nach einem Tag Schule oder Kita, die ja wirklich Dreck unter den Fingernägeln haben. So, jetzt ist die Telefonverbindung zu Ingo abgebrochen.
Eine Ewigkeit später.
Ihr erfahrt jetzt gerade live, wie ich ihn wieder anrufe. Und dann werden wir sehen, was da los ist. In Brandenburg. Hallo? Was ist denn da los? Einfach weg. Ist nicht so schlimm. Ich habe die Zuschauer übergeleitet. Ich weiß nicht, ob du auch die Tonspur gefüllt hast. Okay, dann muss ich das einfach nebeneinander legen. Das kriegen wir alles hin. Ingo ist jedenfalls wieder da. Du kannst also Play drücken.
Ja, habe ich gemacht.
Und dann ist er jetzt auch wieder online und ihr habt quasi nichts gemerkt, außer dass ich ins Leere geredet habe und Ingo kurz stumm war. Irgendwie ist die Telefonleitung zusammengebrochen. Egal. Also was ich sagen wollte, ist, dass man eben nicht so dreckige Hände hat, dass man es sieht, ja, so Bauarbeiterhände oder Kinder aus der Schule Hände, aber es fühlt sich an, als hätte man so einen unsichtbaren Gel-Schleim-Fetthandschuh an und den abzuwaschen und danach diese fast ausgetrockneten, rauen Hände zu spüren, das finde ich immer sehr erholsam, das finde ich immer sehr schön, dieses Gefühl.
Ja, das ist auch ein Teil des Nachhausekommens bei mir. Also ich bin ja einen Tag die Woche im Büro und ich fahre ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin und wenn ich dann die Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit Festhalten und allem verbracht habe, ist es dann immer ganz schön, wenn ich beim Reinkommen mir dann erstmal die Hände waschen, dann vor allem auch, bevor man die Kleine anfassen möchte. Da will man dann ja nicht den ganzen Grind und Schmutz der ganzen zivilisierten
Menschheit. Ekligen Arbeitskollegen aus dem Büro. Richtig. Das Drecksvolk.
So sieht's aus.
Nee, also ich glaube, eher meintest du die öffentlichen und da empfinde ich das auch so. Also ich tue mich echt schwer, also eine Griffstange oder so anzufassen, ist schon notwendig manchmal, weil es eventuell voll ist und man sonst umkippt wegen der Trunkenheit am Arbeitsplatz. Ja. Aber spaßig ist es auf keinen Fall. Vor allem die Berliner öffentlichen. Ich bin sowieso kein Freund davon, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Aber dann ist es halt auch dreckig und laut. Und ja, bin ich voll bei dir. Kann ich sehr gut nachempfinden. Schönes Beispiel. Und ein sehr reinliches Beispiel. Also jetzt gar nicht so verkehrt, finde ich. Bei mir ist ein Thema, ich kann es auch, also ganz schwer zu erklären. Ich versuche es aber trotzdem. Bei mir sind Zahlen wichtig. Vor allem, also ich mache mal das Beispiel Lautstärke am Fernseher. Wenn die Lautstärke auf 6, 7, 8 oder 9 ist, dann ist das falsch. Es geht nur in 5er Schritten. Und zwar, weil das irgendwie gut stapelbare, so ist es in meinem Kopf jedenfalls, Stacks oder Klötze sind. So ein bisschen wie bei Tetris. Ich weiß, da ist es ein 4er-Klotz, aber irgendwie ist die 5 abgeschlossen. Eine 5 und eine 10 und eine 15. Das sind gute Einstellungen für Lautstärke. Und das brauche ich beim Fernsehen. Und dann ist es manchmal natürlich schwierig, weil die 10 zu leise und die 15 viel zu laut ist. Und es kostet mich echt Überwindung, ja, dann irgendwie auf Lautstärke 12 oder 13 zu gehen und dann zu sehen, wie diese Zahl kurz auf dem Bildschirm zu sehen ist und dann verschwindet. Und ich weiß, im Hintergrund ist die ganze Zeit diese 13 oder 11 oder was auch immer. Also bei mir ist ein schöner Zahlenaufbau oder eine Vorgabe sind so 5er-Stacks. Das kann ich, da kann ich sehr gut mit leben und arbeiten. Alles andere, da tue ich mich schwer mit. Und ich kann es auch gar nicht erklären, warum. Also es gibt da für mich keinen logischen Zusammenhang. Aber kannst du das nachempfinden?
Da bist du absolut nicht alleine mit. Also es gibt weltweit, also ich habe das vor einigen Jahren mal gelesen, ne, gab es eine Umfrage, dass eigentlich, ich glaube, 95% aller Menschen, weil sie sich ansonsten unwohl fühlen, entweder glatte Fünfernummern, also 15, 15 und so weiter, oder gerade Zahlen bei der Lautstärke einstellen, weil sie das nicht mögen. Und ich habe eine Zeit lang, um gegen das System zu sein in meiner wilden Sturm- und Drang-Phase, grundsätzlich immer ungerade Zahlen, ja genau, 7. Und dann war das aber so, 8 ging nicht, 9 ging dann wieder, 10 musste übersprungen werden und dann musste das natürlich aber auch, wenn ich auf 13 war, hast du dann ja das Problem, wenn du gegen das System sein möchtest, 14 ist nicht okay, 15 ist nicht okay, 16 ist nicht okay, dann musst du halt gleich um 17 gehen, 17 ist aber vielleicht zu laut. Inzwischen ist es bei mir am Fernseher auch wieder anders. Ich habe immer gerade Zahlen, ich weiß auch nicht wieso, also ich muss immer zweimal lauter machen, das ist irgendwie so ein, so eingespielt. Ich mache nicht entweder eins leiser oder eins lauter, sondern ich drücke immer zweimal. Das ist wahrscheinlich auch einfach so ein unterbewusstes Ding. Man fühlt sich dabei einfach besser. Aber das ist auch okay. Aber ich kann dir, wie gesagt, da sagen, da habe ich irgendwann mal eine Umfrage zu gelesen gehabt. Damit bist du absolut nicht allein. Das machen die meisten Menschen.
Beruhigend. Ja, das ist, ich kann es aber auch nicht erklären. Irgendwie fühlt es sich, es ist, wie gesagt, ne, einfach dieses Gefühl von, die Lautstärke ist falsch. Dann geht es gar nicht um Dezibel und wie sehr es mir auf den Ohren drückt oder ich nichts verstehe. Aber es fühlt sich falsch an, wenn ich da die Lautstärke auf 8 absolut nicht tolerierbar. Geht einfach nicht. Also entweder ich gucke nicht hin und irgendwer stellt die 8 ein und dann kriege ich es nicht mit. Aber sobald ich die Kontrolle über die Fernbedienung habe, dann muss die 8 weg und dann wird es die 10 oder die 5.
Und prüfst du das auch? Also wenn du die Fernbedienung in die Hand nimmst, überprüfst du dann, welche Lautstärke eingestellt ist?
Nee, wie gesagt, wenn ich es nicht mitbekommen habe, stört es mich tatsächlich auch nicht. Wenn ich dann aber die Lautstärke verändere, weil eins meiner Kinder seine Lieblingsgeschichte im Handy wieder anmacht und ist so laut, dass man quasi bis 3 Häuser weiter nicht versteht, was man selber sagt und ich dann meine Lautstärke vom Fernseher nachregeln muss und ich dann sehe, boah, ich habe die ganze Zeit auf 7 geguckt, dann ist schon so ein leichtes Schwindelgefühl. Also dann wird korrigiert. Dann kann ich es auch nicht so lassen, auch wenn es die ganze Zeit okay war. Dann muss ich auf 5 machen oder auf 10.
Ja. Ich verstehe.
Also mache ich ja sowieso dann, weil es ja zu laut ist ringsherum. Oder ich blöke mein Kind an und dann muss aber trotzdem auf 5 oder 7, 5 oder 10 reguliert werden. Genau. In dem Zusammenhang, wenn ich dann ferngucke oder sobald ich eine Fernbedienung in der Hand habe, kann ich nicht anders, ich gehe mal gleich auf mein zweites und dann gebe ich gerne wieder an dich ab, als mit dem Daumen um die Tasten rumzufahren. Und zwar durchgehend. Meine Frau macht das wahnsinnig, ja, weil sie es hört und im Augenwinkel immer sieht. Aber ich kann diese Fernbedienung, wenn ich sie in der Hand habe, wenn ich sie weglege, dann ist das nicht so schlimm. Also ich muss sie nicht in die Hand nehmen. Aber wenn ich sie in der Hand habe, dann wird immer im selben Muster um die Tasten rumgefahren. Ne? Also um diese runden, kleinen 1, 2, 3, 4 und zurück und weiße Kuckuck. Und das Muster muss immer gleich immer dasselbe sein. Also das darf nicht unterschiedlich sein, beziehungsweise fahre ich immer dieselbe Strecke ab, immer und immer wieder. So lange, bis ich angeschrien werde und ich die Faust im Gesicht habe und die Fernbedienung weglege. Aber bis dahin ist der Daumen und die Fernbedienung eine Einheit.
Das habe ich tatsächlich, als ich kleiner war, auch ganz gerne gemacht. Inzwischen mache ich es aber nicht mehr. Weil die Fernbedienung sich dafür einfach nicht gut eignet, die wir haben. Aber ich bin dazu übergegangen, das Batteriefach aufzuschieben. Also das lässt sich so wunderbar nur mit dem Daumen auf und zuschieben. Und das mache ich ganz gerne, bis ich böse Blicke dafür kassiere, dass ich das tue. Aber ich glaube, das ist dem relativ ähnlich.
Aber was ist das? Ist das beruhigend? Ja, wahrscheinlich. Irgendeine Übersprungshandlung, irgendwie schon. Die sich da, oder? Das ist wahrscheinlich irgendeine Übersprungshandlung oder so.
Das ist wahrscheinlich für mich so ein, da ich ja Videospiele-Freund bin, so ein Beschäftigungsding, weil ich normalerweise, wenn ich auf den Fernseher starre, auch häufig ein Gamepad in der Hand habe, ist das dann wahrscheinlich einfach die Zusatzbeschäftigung, damit sich der Daumen nicht langweilt, darf er dann halt die Fernbedienung auf und zu machen.
Jetzt gerade zum Beispiel auch, ich habe die ganze Zeit einen Stift in der Hand und ich merke, dass ich die ganze Zeit mit dem Fingernagel, der hat so einen Huckel da drauf, der Stift, und zwei so eine Rillen, und dass ich immer im selben Muster in die Rillen gehe mit dem Fingernagel und dann um diesen Huckel rum. Und es muss aber immer die gleiche Bewegung sein. Also wenn ich die Bewegung jetzt mittendrin abbrechen würde, dann fühlt sich das wieder falsch an. Ich muss dann diese Bewegung von vorher beenden und dann wieder von vorne anfangen. Dieser Tick. Aber das ist auch, wie gesagt, Fernbedienung. Also alles ein bisschen beängstigend. Vielleicht sollte ich doch nochmal zur tiefen Psychologie gehen. Na, mal schauen, wohin sich das entwickelt. Nicht, dass ich irgendwann nur noch linksabbiegend zur Arbeit fahren kann und deswegen ganz lange brauche, weil ich in einem Schneckenhausmuster durch Berlin fahre und der Kreis immer größer wird, weil ich nur links abbiegen kann.
Es geht ja, streckenweise geht es ja dann total schlecht auf, wenn du blöd in ein Wohngebiet reinkommst, dann beim Linksabbiegen und dann in Einbahnstraßen und dann, das kann echt problematisch werden.
Ja, dann rufe ich auf Arbeit an und sage, hab mich festgefahren, geht heute nicht. Ja. Das war mein Punkt Nummer 2, mein Monk Nummer 2. Ich habe 2 hintereinander losgelassen. Eigentlich muss ich jetzt noch 3 geben, damit ich eine 5er-Reihe hatte, aber das geht.
Damit kommst du klar. Na okay, mal gucken, ob du dann insgesamt auf eine glatte Zahl kommst mit 5 oder 10. Wir werden es sehen. Aber vielleicht zählt ja dann auch, dass wir es zusammengestapelt haben. Aber ich mache dann mal weiter mit einem anderen Medium. Und zwar bin ich ja auch den Büchern und auch vor allem Comicbüchern ganz angetan. Bin unter anderem ein großer Freund von Deadpool und habe da auch die verschiedenen Comicreihen zum Teil. Und ich habe die im Schrank und die müssen auch in der richtigen Reihenfolge sein. Also wenn jemand daherkommt und die Comics von mir im Schrank in die falsche Reihenfolge stellt, auch wenn man sie gar nicht sehen kann, weil sie ja nicht gut zu sehen sind in dem Schrank, muss ich die wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Das ist für mich nicht okay, wenn die nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Warum kann ich nicht mal sagen? Also es geht mir gar nicht darum, dass sie halt aufbauend aufeinander irgendwie gestellt sind oder so, aber das hat so zu sein. Die müssen in richtiger Reihenfolge sein. Und das ist auch bei Büchern zum Teil der Fall. Also ich habe, ich weiß nicht, wer es vielleicht kennt, von Terry Pratchett. Das sind ja so ein bisschen wie Per Anhalter durch die Galaxis, nur mehr im Mittelalter. Oder halt in einer Fantasy-Mittelalter-Welt, die sehr spannende Parallelen zur echten Welt hat und die wirklich sehr interessant ist. Und die Bücher bauen grundlegend aufeinander auf, aber man muss sie nicht in richtiger Reihenfolge lesen, weil es für die Handlung absolut keinen Abbruch tut, ob man das nun tut oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, die sind auch nicht gekennzeichnet, aber ich muss sie trotzdem in der richtigen Reihenfolge gestellt haben, was ein bisschen komplizierter ist, weil ich muss diese Reihenfolge selbst erst nachlesen, um zu wissen, wie diese Reihenfolge sein muss, habe sie aber entsprechend jetzt in meinen Schrank sortiert. Und ja, ich weiß doch nicht, ob es mir auffallen würde, wenn jemand die Bücher vertauscht. Oh,
genau,
vielleicht
genau das, genau das wollte ich gerade fragen. Wenn ich einmal irgendwo bei euch bin und die Bücher heimlich vertausche, merkst du es dann?
Vielleicht habe ich dann so ein Stechen im Hinterkopf und kann nicht mehr schlafen. Und dann ist das Erste, an was ich denken werde, dass du das wahrscheinlich getan hast.
Das heißt, nächstes Mal, wenn du schlecht schläfst, wirst du jetzt erstmal alle Bücher nochmal lesen müssen und gucken, ob die Reihenfolge stimmt.
So sieht's aus.
Das ist ein guter Punkt. Nee, sowas habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe gerade überlegt, ob das irgendwie bei mir der Fall ist, aber nee, irgendwie, also wo ich es habe und wo ich jetzt gerade feststelle, dass ich recht hatte, weil es eben nicht mehr so ist, aber es stört mich nicht. Also es ist kein richtiger Monk, sondern es war wirklich so ein Ablaufthema, also so vom Suchen und Finden. Wir haben halt den klassischen Tassen- und Gläserschrank in der Küche. Und da war ein Regalboden mit Tassen und der zweite Regalboden oder sogar zwei Regalböden mit Gläsern, weil wir davon jede Menge haben. Und ich hatte da mal eine Reihenfolge reingebracht, die ich gut fand, die ich logisch und sinnvoll fand. Und die ist irgendwann mal nach einer Familienfeier zerstört worden, die Reihenfolge. Weil jemand dankenswerterweise aufgeräumt hat, die Küche, und dann nicht wusste, dass da irgendwie eine Reihenfolge war, was auch nicht schlimm ist. Und jetzt findest du einfach nichts mehr wieder. Also so manche Ticks oder manche, ja, Zwangshandlungen, die man sich sozusagen auferlegt, haben manchmal dann auch echt einen guten Hintergrund oder einen Sinn. Vielleicht ist es bei deinen Comics und deinen Büchern auch so, dass du sagst, oh, ich habe jetzt Bock auf diese eine Geschichte oder auf dieses eine Kapitel, und dann suchst du es raus. So. Und dann weißt du, da kannst du es finden. Vielleicht ist das so die innere Ruhe, die es dir gibt, dass du weißt, wo das Buch steht, stehen sollte.
Wahrscheinlich.
Wenn ich nicht bei dir gewesen bin. Okay, ja, krass. Nee, wie gesagt, habe ich nicht. Jetzt lese ich auch nicht so gerne und so viel. Wir haben letztens einen ganzen Stapel Comics gekauft für die Kinder. Die lustigen Taschenbücher. Und die haben ja auf dem Buchrücken so ein Teil von dem Gesamtbild. Also wenn man die Reihe sammeln würde, dann hätte man ja ein Bild, was auch immer. Keine Ahnung, was da drauf ist. Wir haben so viele verschiedene und nicht in der richtigen Reihenfolge, dass eben nichts zu erkennen ist. Und da stört mich das auch nicht. Die Bücher stehen halt, Hauptsache, die stehen einfach im Regal. Also da kann ich leider nicht nachempfinden, wieso. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben unseren Bücherschrank, der ist weiß, so ums Eck. Da haben wir alle Bücher nicht nach Autor oder nach Größe oder nach Titel sortiert, sondern nach Regenbogenfarbe, was total schön aussieht, total sinnlos ist, weil du kein Buch mehr findest. Du musst dann immer wissen, wie die Farbe vom Rücken des Buches war, um dieses Buch wieder zu finden, und dann suchst du irgendwo bei den gelben Büchern.
Ja, aber das ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, aber ich weiß in den seltensten Fällen, welche Farbe das Buch hatte, das ich suche, deswegen, wenn ich mal ein Buch suche. Deswegen ist es sehr schwierig. Also es ist eher nur schön anzusehen, aber wirklich sehr sinnlos, dass wir diese Sortierung vorgenommen haben.
Ja, das glaube ich.
Sei es drum. Jetzt kommen wir zur Nummer 5. Ich schreibe hier nämlich parallel mit, damit wir nachher mal wissen, was
sicher
wir hier,
zu gehen,
was wir aufgezählt haben. Und meine Nummer 5 wird Leuten auffallen, die mal mit mir zusammen Auto fahren. Und zwar, ich habe im Auto, gibt es ja die Einstellung für die Temperatur der Lüftung. Also ich habe keine Klimaanlage, sondern nur einen Klimaknopf. Ja, also ich muss das alles manuell einstellen. Also ich habe keine Klimaautomatik. Und da gibt es ja einmal die Temperatur, den Temperaturregler, das ist so ein Drehknopf, ja, von kalt zu warm. In der Mitte gibt es die Gebläsestärke von 0 bis 4, glaube ich. Und das ist wirklich schlimm, dass es keine 5 gibt.
Das sonst ist schon immer entweder Maximum oder aus.
Das ist schon schwierig für mich. Na, komme ich gleich drauf. Und ganz rechts die, wohin gepustet wird. Also ne, auf die Scheibe vorne, auf die Füße, die ins Gesicht oder gemischt oder so. Und diese drei Regler müssen im Idealfall in die gleiche Richtung zeigen. Also entweder nach links, dann haben wir lauwarm und aus und Fuß und Fenster gleichzeitig. Oder wenn ich sie dann anmache, haben wir leicht warm nach oben, Temperaturstufe 2, die in der Mitte ist. Das ist wirklich schwierig, aber der Drehknopf zeigt nach oben, also das ist akzeptiert. Und auf die Scheibe. Ganz nach rechts geht nicht, weil dann ist brühend heiß. Stufe 4, die ist aber leicht schräg, die zeigt nicht nach rechts. Und ich glaube, Fuß und Fenster, also das ist absolut. Ich habe eigentlich nur eine Einstellung, die gut funktioniert, wenn es an ist. Für mein Gefühl. Alles nach oben.
Na, okay.
Ja, also auch da irgendwie so eine komische Sortierung und Ordnung, weil das dann eben gerade aussieht und gerade aussehen muss. Und der zweite Knopf ist an meinem Autoradio. Also auf den Knopf drücken, dann macht man das Radio an und dann ist es ein Drehknopf für die Lautstärke. Dieser hat aber keine feste Position. Der hat zwar so eine kleine Markierung am Knopf, aber wenn das Radio aus ist, kann man den wild und beliebig drehen. Ja, und dann ist das immer noch so laut, wie es vorher war. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Also wenn ich auf mittellaut, es gibt halt auch keine Stufen, also 1 bis irgendwas, sondern es ist einfach nach Gefühl oder vielleicht so ein Balken, der sich da aufbläst. Wenn ich ausmache und den Knopf ganz weit nach, also 10.000 Mal im Kreis nach rechts drehe und wieder das Radio anmache, dann ist es genauso laut, wie als ich es ausgemacht habe. Und da muss ich den Balken in die Mitte stellen, sodass das Radio angenehm laut ist. Und dann muss der Knopf aber auch entweder nach oben oder nach unten oder nach rechts oder nach links zeigen. Und wenn es nicht der Fall ist, mache ich das Radio aus und stelle den Knopf so lange, bis diese kleine Markierung in der Richtung zeigt, mit der ich leben kann. Und dann mache ich das Radio erst wieder an, damit Lautstärke zur Position von diesem Drehknopf passen. Ist das verrückt?
Ja, ein Stück weit schon. Aber ich kann es irgendwo für das Wohlbefinden beim Autofahren nachvollziehen. Ich bin gespannt, wie es dann bei mir selbst ist. Ich stehe ja kurz vorm Führerschein haben und bin dann gespannt, wobei bei den neueren Autos hast du ja gefühlt eigentlich noch ein Tablet im Auto und kaum noch Knöpfe. Mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
Ja, ich bin gespannt, ob du da irgendwelche Ticks entwickeln wirst.
Bestimmt.
Aber sowieso, beim Autofahren habe ich gemerkt, haben alle Leute auch, so wie beim Essverhalten, über das wir ja auch gesprochen haben, so ein paar Eigenheiten. Wie stellst du dein Auto ab? In welchen Einstellungen wird dein Auto geparkt? Wie lernst du es? Oder wie macht es deine Frau?
Du meinst jetzt, welcher Gang drin ist und Handbremse und so weiter oder
genau,
was?
Also welche Einstellungen, genau. Was machst du alles, damit das Auto für dich als geparkt gilt?
Also ich glaube, also für mich zählt es als geparkt, so wie ich es gelernt habe, kann ich jetzt noch aufzählen. Als geparkt zählt das Auto, wenn du die Gangschaltung in Leerlauf stellst, die Handbremse gezogen hast und das Auto deaktivierst sozusagen, dann hast du geparkt. So ist mein bisheriger, da ich das noch nicht selbst einfach so gemacht habe und noch keinen Tick daraus gemacht habe. Und natürlich die Räder, wenn du am Straßenrand parkst, Richtung Straßenrand, dass dein Fahrzeug, sollte es losrollen, nicht auf die Straße rollt. Warum auch immer es losrollen sollte. Ich kenne aber auch von anderen Leuten ersten Gang drin und nicht Handbremse gezogen.
Ja, und das ist das Allerschlimmste. Wenn du da in ein Auto steigst, weil du dir das ausgeborgt hast, und dann machst du den Motor an, weil du denkst, das ist, oder ne, weil du eine Einstellung trainiert hast, die heißt Leerlauf und Handbremse. Und dann macht dieses Auto einen Satz nach vorne und geht natürlich im besten Fall aus, bevor du das Auto vor dir rammst, weil der Gang drin gelassen wurde. Also ich finde es eine Unart, den Gang drin zu lassen. Weil die Einstellung, die wir lernen, die wir jetzt gerade besprochen haben, die schadet nichts. Dann machst du den Motor an und dann willst du losfahren und da heult nur der Motor auf und es passiert aber nichts. Nicht schlimm. Aber den Gang drin zu lassen wegen dieser, ich glaube, es kommt daher alte Schule, dass die Handbremse einfriert, so trommelbremsenmäßig im Winter, ja. Und dann kommst du nicht weg. Ist ja Quatsch, ist ja heute alles nicht mehr so schlimm. Also du kannst den Gang rausnehmen, lieber alter Mensch, der das da ganz oft macht, und dann kannst du auch die Handbremse ziehen und es geht alles nicht kaputt. Mach aber den Gang raus.
Das geht tatsächlich aber auch nicht anders. Also bei dem Auto, in dem ich lerne, das ist ein, oh nein, ich sag den Markennamen nicht, aber das ist ein etwas neueres Modell. Und der hat auch ein ziemlich aktiv fröhliches Display, auf dem man wahrscheinlich in relativ guter Qualität auch Filme streamen könnte. Und der geht gar nicht an, wenn du nicht in Leerlauf geschaltet hast. Also ich kann den Knopf drücken, dann geht er aber nicht an. Ich muss in Leerlauf schalten und dann Kupplung und Bremse treten und dann den Startknopf drücken. Also das ist ein Auto, wo du auch keinen Schlüssel reinsteckst. Und wenn du es hinkriegst, das Auto abzuwürgen, dann musst du auch Bremse und Kupplung gedrückt halten, in Leerlauf schalten und dann geht der Motor automatisch wieder an. Also du kriegst das Auto nicht aktiviert, wenn du einen Gang eingelegt haben solltest.
War da ein teurer Ingenieur, ja, monatelang damit beschäftigt, diese Technologie zu erfinden, weil die alte Generation ständig den ersten Gang drin gelassen hat und irgendwelche Versicherungen teure Prämien ausgelobt haben oder die Prämien verteuert haben, weil es ständig parkende Auffahrunfälle gab.
Wahrscheinlich.
Weil irgendwer nicht wusste, da ist ein Gang drin, Motor an und dann vorwärts gehoppelt und hinten raufgesprungen. Aber dann ist natürlich die Technologie in neuen Autos, meine Autos sind nicht so neu, beziehungsweise ein Auto ist Automatik, ein Traum. Ich würde nie wieder was anderes fahren wollen. Also das nächste Auto wird auf keinen Fall ein Schaltwagen, wenn ich es mir leisten kann. Und da geht es gar nicht. Also da macht der Motor auch nichts, wenn du nicht in Parken stehst. Genau. Vielleicht noch in Neutral, das wüsste ich gar nicht. Doch in Neutral geht er, glaube ich, auch an.
Nein? Je nachdem, wann du dir ein neues Auto zulegen musst, gibt es ja vielleicht sowieso keine Schaltwaage mehr, weil sobald du irgendwie Hybrid hast, die sind ja alle mit Automatik.
Stimmt, ja. Die Automatik ist auch so viel sinnvoller in der Stadt. Also dieses Gerühre im Getriebe in der Stadt ist ja wirklich nur nervig. Mein Sohn Freud, der darf mittlerweile vorne sitzen, natürlich mit Sitzerhöhung und polizeilicher Anmeldung und Dashcam auf ihn gerichtet. Also alles, was sein muss. Die Airbags sind auch dauerhaft auf, wenn er mitfährt auf dem Beifahrersitz, damit er sich nicht verletzen kann. Und der darf natürlich nur auf dem Übungsparkplatz schalten. Also da freut er sich einen Keks, wenn ich ihm immer sage, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang und dann er zwar mit links und auf falsch rum gedacht, aber wenn er die Gänge einlegen darf. Das geht dann natürlich beim Automatik nicht mehr, das fällt dann weg.
Ja, naja gut, aber beim Losfahren kann er dann ja auf Drive schalten, beziehungsweise auf rückwärts beim Einparken oder sowas. Auf dem Parkplatz natürlich.
Ja, auf dem Lernparkplatz. Ja, das passiert dann nur nicht so oft, weil in der Stadt fährt man einmal los und parkt nur einmal ein wahrscheinlich und dann
im Bestfall, ja.
Fällt dieser Spaß auch weg. Wir versauen unsere Generation. Die Queen ist tot. Wollen wir mal kurz darüber sprechen, dass die Queen tot ist? Eine Ära geht zu Ende. Wusstest du, dass die Queen tot ist?
Ich wusste, dass die Queen tot ist. Das ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Ich denke aber, um ehrlich zu sein, dass sie gar nicht tot ist. Sie hat einfach nur keinen Bock mehr auf die Nummer und ist nach Hause gegangen oder
die
so.
Die sitzt jetzt in der VIP-Lobby bei Tupac Shakur und Elvis Presley.
So sieht's
und
aus.
Gönnt sich da nochmal ein paar Jährchen. Nee, die letzten Fotos sahen schon sehr alt aus. Oder das letzte Foto, was von ihr gemacht wurde. Und das ist ja irgendwie Anfang der Woche entstanden. Also ich kann mir schon vorstellen, und ich finde 96 ist auch ein schönes Alter. Also
ja.
Die Queen ist tot, lang lebe der König, Charles III. Ich bin gespannt, ob und überhaupt, ob das eine Auswirkung hat oder ob das einfach völlig wurscht ist, weil diese Monarchie genauso irrelevant ist wie alle anderen Monarchien und es gar nicht darum geht, ein Land zu regieren, sondern einfach einen Show-Effekt hat.
Die Frage ist letzten Endes, man muss ja sagen, ich habe in den letzten Tagen auch einiges so gelesen, was die Queen alles veranstaltet hat, um mal kurz noch vom Thema abzuschweifen. Die Queen hat ja schon echt eine richtige Menge so dezenter Dinge, weil sie durfte sich ja politisch nicht äußern und hat dann immer so kleine Schnippchen geschlagen. Also die Queen ist ja so ein bisschen die echte Mrs. Doubtfire, wer den alten Kinderfilm mit Robin Williams heißt er, glaube ich. Ich verwechsel Robbie
und Robin Williams. Das Leben genommen.
Ja. Richtig. Sie hat ja so einiges. Also nach der Wahl zum Brexit hatte sie irgendwie am nächsten Tag eine Audienz gegeben oder irgendwie eine Rede gehalten. Und da hatte sie sich so ein bisschen wie die Europaflagge angezogen. Also war komplett in Blau und an ihrem Hut waren halt so kreisförmig Blumen mit gelber Blüte drauf, das hat so ein dezent an die EU-Flagge erinnert und solche Dinge, beziehungsweise dann war wohl auch ein saudischer Prinz zu Besuch in London oder überhaupt in Großbritannien und sie hatte ihn dann, man muss dazu sagen, in diesem Land, wo er eben auch regiert, ist es verboten, dass Frauen Auto fahren und an diesem Tag hat sie ihrem Chauffeur sozusagen freigegeben und ist dann selbst mit ihrem Range Rover vorgefahren und hat diesen Mann am Eingang ihres Palastes abgeholt und ist mit ihm dann über das Gelände gefahren und hat ihn rumgeführt. Und halt ehrlich, so eine Dinge, ja, wusste ich auch cool. Nicht, aber ich habe ein Foto davon gesehen, wie sie, das sieht auch sehr lustig aus, wie die, sie ist ja eine kleine Frau dann schon gewesen, wie diese kleine Frau halt am Steuer von diesem riesigen Jeep gesessen hat und ja, also die hat schon Dinge gemacht, wo man sagen muss, Hut ab, also da war schon doch eine politische Meinung hinter und sie hat hier und da gezeigt, dass sie doch eine relativ fortschrittliche Frau ist. Da ist jetzt die Frage, ob der König Charles, wenn er es denn annimmt. Ich weiß nicht, ob er das schon angenommen hat. Mir wurde gestern gesagt, dass er es annehmen muss. Ansonsten fällt es dann auf den Nächsten. Ob der das auch so hinkriegt, das ist ja die große Frage. Also die Queen war ja wirklich sehr beliebt bei vielen Politikern.
Ja, habe ich auch den Eindruck. Und die Resonanz ist ja auf jeden Fall groß. Was mir halt dabei aufgefallen ist, und das hat eine so eine britische Adelshausexpertin, ich möchte gerne wissen, wie man Adelshausexpertin wird.
Arbeitslos sein und Bild der Frau viel lesen.
Ich hatte gehofft, das ist ein IHK-Ausbildungsberuf, aber irgendwie 3 Jahre lang Stammbäume der Royals lernt. Die hatte halt gesagt, und das ist mir dann erst bewusst geworden, dass für unsere Generation und sogar ja die Generation davor und, ja, davor, na, nicht ganz, die Queen die einzige Monarchin Großbritanniens war. Die ist ja irgendwie mit 26, ist die ja Queen geworden oder Königin. Ja. Und dann war sie 70 Jahre an der Macht oder auf dem Thron. Und das ist natürlich, ich glaube, deswegen ist es auch so bemerkenswert, weil wenn jetzt, weiß ich nicht, der, was ist es denn, die dänische Königin, keine Ahnung, was da rumkreucht und fleucht, das ist ja, glaube ich, egal. Aber die war ja, die hat ja quasi alle Putins vorher und weiß ich, wie viele Bundeskanzler und Präsidenten und 6 Päpste hat die irgendwie mitgemacht. Die war also eine ganz schöne Instanz und damit geht tatsächlich, deswegen ist es mir dabei eingefallen, eine Ära zu Ende, die uns alle unbewusst im Hintergrund und ich glaube doch irgendwie bewusst, ne, durch das, was du jetzt gesagt hast und so, geprägt hat. Auch wenn sie anscheinend nicht durchschlagenden Einfluss nehmen konnte, weil ich glaube, sie war gegen den Brexit.
Ja. Aber also das Thronhaus oder Königshaus ist ja nur Show sozusagen. Also ja, sehr genau, teure Influencer. Sie haben eigentlich keine Aufgabe. Sie sind halt so ein Relikt, was eben noch da ist, was verehrt wird. Aber sie haben keine wirkliche Aufgabe, wenn es darum geht, das Land zu steuern oder irgendwas zu entscheiden.
Genau, die kriegen das Geld und das Geld fließt dann in Marketing und Privatjets und dann oder in irgendwelche dubiosen Geschichten, die ja da auch laufen. Naja, auf jeden Fall hat sie Eindruck geschunden, so sehr, dass wir sie jetzt für kurz in unseren Monk-Podcast mit eingebunden haben. Meine Frau ist auch großer Royals-Fan, vielleicht deswegen ist es mir auch nochmal so bewusst geworden, dass da sich was verändert. Ist mir nur gerade noch mal so in den Sinn gekommen. Dachte ich, wir können mal noch eine kurze Celebrity-Show mit einbauen in unseren Dad-Geflüster-Podcast.
Ja.
Gehört ja irgendwie mit dazu. Ich hatte als letztes über die Druckknöpfe und das Radio gesprochen. Und jetzt wärst du wieder an der Reihe.
Ich habe einen kleinen Tick, den ich einwerfen möchte, der nicht viel zur Sache tut. Aber um sozusagen ein bisschen Zeit wieder aufzuholen. Und zwar bin ich ja, wie du auch weißt, auch großer Freund von weiteren Kinderspielsachen und bin ein großer Fan von Nerf Guns, die ich erst angefangen habe, mit ihnen zu spielen, als ich schon ein bisschen älter war. Eigentlich ist das Kinderspielzeug, aber als ich dann durfte, genau, beziehungsweise als ich dann arbeiten gegangen bin und Geld verdient habe. Nerf Guns sind für alle, die sie vielleicht nicht kennen, letzten Endes ja, keine Kriegsspielzeuge, sondern es sind Pistolen und Gewehre, die so eine kleinen Schaumgummi-Darts verschießen. Das tut nicht weh, wenn man es abkriegt. Es wirkt sehr kindisch, aber ich habe, um ehrlich zu sein, noch keinen Erwachsenen getroffen, der nicht gesagt hätte, ja, das ist aber kindisch, nee, das finde ich doof. Und wenn man so ein Teil dann in der Hand hat und nach jemandem schießt und man trifft ihn dann auch noch und man merkt, das tut ihm nicht weh und das ist auch witzig, dann spielen irgendwie alle mit. Also es geht so weit, dass wir generationsübergreifend an meinem 36. Geburtstag war es, glaube ich, irgendwie mit Kindern und Erwachsenen und auch noch mein Mitte 50-jähriger Schwiegervater war auch dabei mit der Nerf Gun und wir sind alle durch den Garten gekrochen und haben wild um uns geschossen und hatten einen riesen Spaß. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Tick dahinter. Es gibt unterschiedliche Munitionsarten dafür. Also es gibt Darts, die pfeifen, wenn man sie schießt. Und dann gibt es Original-Darts. Es gibt aber auch Nachbauten, die etwas günstiger sind, aber dementsprechend auch etwas anders Material beschaffen sind. Und es gibt welche mit Saugnapf vorne dran. Damit kann man auch Fensterscheiben wunderbar zielschießen. Und diese Darts kann ich nicht durcheinander werfen. Ich habe sozusagen kleine Vorratsdepots, wo sie alle einzeln sortiert drin liegen. Und da komme ich nicht ran. Also ich könnte jetzt nicht einfach eine große Kiste nehmen und die da alle reinschütten. Das ginge nicht. Das würde vielleicht 20 Minuten gut gehen und dann würde ich danach da sitzen und sie alle wieder auseinanderpuzzeln.
Dann werde ich mich als nächstes an deine Bücher und an deine Nerf-Darts machen. Aber es ist ja reinlich und ordentlich alles, was deine Ticks angeht. Ne? Das hat alles.
Ja.
Also wenn ich das jetzt mal so durchgehe, Hände waschen, die Comic-Reihenfolge, jetzt die Nerf-Pfeile. Du brauchst Ordnung in deinem Leben. Was ist da schiefgegangen?
Witzigerweise,
wo hast du Angst vor Chaos?
witzigerweise nur streckenweise, wenn man den Schreibtisch, an dem ich hier gerade sitze, sehen würde, würde man nicht sagen, dass ich ein sehr ordentlicher Mensch bin. Also in unserer Beziehung muss ich zugeben, dass meine Frau deutlich ordentlicher ist, was das angeht. Dafür ist sie schluderiger. Oh, ich mache gleich das Nächste. Also meine Frau ist die, die hier wirklich Ordnung ins Chaos bringt. Da Hut ab vor, da ist sie wirklich ganz vorne mit dabei, auch mal hier und da Dinge von A nach B zu transportieren, wo ich dann gerne einen Leerlauf habe sozusagen, aber bei ihr gibt es keine Leerfahrten. Es wird immer was von A nach B gebracht, wenn man irgendwo hingeht. Und der Unterschied ist dann wieder in unseren Kleiderschränken. Mein Kleiderschrank ist sehr ordentlich, alles fein zusammengelegt, und bei ihr darf es dann auch schon mal einfach reingefeuert worden sein.
Nehme ich den Kleiderschrank jetzt als Punkt 7?
Kannst du gerne machen, ja.
Da kann ich nicht mitgehen, ne? Also Klamotten, ich bin ja sowieso das größte Modeopfer im uneigentlichen Sinne. Also ich bin eben kein Opfer der Modeindustrie, sondern modisch sehe ich aus wie ein Opfer. Weil es mir einfach irgendwie egal ist. Also es muss funktional sein, ist jetzt nicht ganz floddermäßig, aber es ist halt auch nicht... ich kaufe nicht immer das Neueste, Beste, Teuerste, Neue, Supertollste, sondern ich habe irgendwann mal festgestellt, dass eine Businesshose sehr gut passt und sehr gut aussieht, also ausreichend gut aussieht und alle Kriterien erfüllt. Und die habe ich dann gleich in verschiedenen Farben mehrfach gekauft und die sind in meiner Schublade. Und es gibt halt nicht unterschiedliche Hosen, sondern ein Modell in drei Farben und jeweils zweimal gekauft.
Das meine ich aber auch gar nicht, das bei mir ganz genauso. Ich habe zwei verschiedene Paar Hosen in mehrfachfarbigen Ausfertigungen. Also ich habe ein Hosenmodell in Schwarz, Blau und so Cremefarben und ein weiteres Hosenmodell, das ist meine Hundehose, einmal in Schwarz und einmal in so einem dunklen Grün. Und mehr finde ich, braucht man noch nicht. Wenn man eine Hose gefunden hat, die gut passt, kann man die einfach in verschiedenen Farben in genau der gleichen Größe kaufen und
alles ist fein. Ja, genau. T-Shirt, Pulli und fertig. Also hier dieses ganze Gedönsel von Frauenkleidung mit Dreiviertel lang und Bolero-Jäckchen und Bluse hier und Shirtchen hier und rückenfrei und vorne frei, und das ist mir alles zu anstrengend. Aber ich habe verstanden, was du meintest, weil bei mir sehen die Schubladen so aus, wie dein Schrank, nee, wie der Schrank von deiner Frau wahrscheinlich aussieht.
Ja,
es ist da drin. Es ist da drin, es gibt eine Ordnung, da sind die T-Shirts, da sind die Pullis. Und meine Frau legt es auch immer ganz liebevoll zusammen. Und wenn sie den Schrank einräumt, dann wird es auch ganz liebevoll da einsortiert. Und ich bedanke mich dafür immer und sage ihr aber jedes Mal, spar dir die Zeit, feuer's rein oder leg's einfach aufs Bett und ich räume es dann weg. Weil Ordnung im Schrank hat für mich, brauche ich nicht, jedenfalls nicht in meinem Schrank. Es sieht ja anders aus in den Schränken meiner Töchter, also auch da wieder wegen der Fülle und Vielzahl der Möglichkeiten. Der Schrank von meinem Sohn ist ja ähnlich wie meiner. Jacken, Pullis, T-Shirts, Unterwäsche, Socken, Hosen, fertig. Aber bei den Mädchen ist das wirklich, du kannst ja, das ist ja, puh, wie viele Arten von Kleidungsstücken sich Frauen an den Körper zimmern können und dann meinen, es besser gemacht zu haben.
Ja, aber das ist ja schon wieder ein eigenes Thema für eine eigene Folge, was man an Kleidung wirklich braucht. Aber das sind auch Sachen, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, Frauen ziehen sich aber auch nur schick für andere Frauen an, weil Männern ist es ja grundlegend relativ egal, ob eine Frau bei den Golden Globes oder nicht Golden Globes, sondern bei dem Oscar das gleiche Kleid anhaben würde wie im Vorjahr, das würde kein Mann dieser Welt merken. Nicht ein einziger Mann würde das mitkriegen. Das wären die anderen Frauen, die sie zerhacken würden. Alle Männer würden sagen, das sieht doch gut aus, können wir doch nochmal anziehen. Ist doch ein cooles Kleid. Und bei Frauen ist dann, was, das hatte sie doch vor 13 Jahren schon mal an. Das geht nie wieder. Das ist ein Frauending. Das ist ja aber so ein eigenes Thema, ja.
Bin ich bei dir? Komme ich auch nicht hinterher. Andersrum ist es, glaube ich, bei den Pumperjacks im Fitnessstudio und den Fitnessfreaks so, dass die das wiederum eigentlich nur für andere Männer machen. Ich glaube, die kleinere Zahl von Frauen hat Augen dafür, wenn jemand besonders gut trainiert ist. Ich glaube tatsächlich, dass es Männer untereinander eher sind, die das wahrnehmen. Also das, was die Frauen klamottentechnisch machen, macht der Mann mit seinem Körper. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja. Also ich glaube, das ist aber auch so ein, ja, da kommen wir dann auch schon wieder in so ein Diskussionsbereich mit, was alles noch okay ist und was nicht okay ist, was gut und wichtig ist. Aber da ist ja auch die Frage, also ich habe immer, da kann man an der Stelle ja auch mal eine Lanze brechen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich erinnere mich noch daran, damals, als wir noch zusammen Sport gemacht haben in den Anfängen, wo wir regelmäßig bei einem großen Discounter-Fitnessanbieter in Berlin trainiert haben. Da sind wir ja zeitweilig auch zu relativ unchristlichen Zeiten unterwegs gewesen, also samstags oder sonntags vormittags, weil es halt wirklich leer gewesen ist und wir Zeit hatten und wir dann halt gesagt haben, naja, es bringt halt nichts, nach der Schulzeit zu trainieren, wenn alle da sind. Also wir haben uns dann immer Zeiten rausgesucht, wo möglichst wenig andere da waren. Und zu diesen Zeiten waren dann aber immer so richtig krasse Pumper da, also so richtig Leute, wo du dir gedacht hast, boah, das ist der Lebensinhalt von denen. Und man denkt dann halt immer, die gucken auf dich herab, wie du dastehst. Das muss zu dem Zeitpunkt sagen, habe ich wahrscheinlich die Hälfte von dem gewogen, was ich heute wiege. War halt super dünn. Und Alex, du warst zu dem Zeitpunkt auch nicht sonderlich gut trainiert, waren wie gesagt so die Anfänge. Und wir dachten die ganze Zeit immer, ja, die gucken dann halt und denken sich, ach, was für Pfeifen, die schaffen das eh nicht, die machen das eh nicht richtig. Aber das genaue Gegenteil war der Fall. Ich erinnere mich daran, dass wir den einen, ich glaube, das war ein Sonntagvormittag, trainiert haben und halt irgendeine Maschine neu ausprobiert haben. Und dann kam ein so ein richtig breites, riesiges Tier angelaufen in seinem Stringer, nennt man sie, glaube ich, diese so richtig dünnen Tanktops. Und ich dachte, um ehrlich zu sein, der wird uns jetzt sagen, ja, wie soll man die Maschine freimachen? Er will die jetzt nutzen. Aber genau das hat er nicht gesagt, sondern er kam an und hat halt nur gesagt, passt mal auf, dass ihr das so und so macht, ansonsten verletzt ihr euch den Rücken. Passt mal hier so ein bisschen auf. Also er hat einfach nur Hilfestellung geleistet und ist dann wieder weggegangen. Und ich glaube, das ist was aber auch irgendwie so ein Ding ist, was halt unter Männern passiert. Also ich glaube, bei Frauen ist das auch nicht unbedingt so der Fall, dass man sich dann so ungefragt einfach nur kurz hilft.
Jetzt stell dir mal vor, in der Stadt ungefragt kommt eine Frau zu deiner Frau und erklärt ihr, du mit dem Top musst du ein bisschen aufpassen, deine rechte Brust fällt sonst raus.
Ich glaube, da wäre deine
Krieg. Ich glaube, dann kannst du dein Handy zücken, weil dann hast du ein 1A Kloppe-Video. Ja, das wollte ich. Ich distanziere mich hiermit von meinem ersten Mal in dieser Sendung von meinem Podcast-Kollegen. Ich wollte mit Absicht nicht Catfight sagen, das ist doch sexistisch, Ingo.
Das ist sowieso, also dass wir das gerade so schon wieder in Gender-Kategorien aufgeteilt haben, ist sowieso schon wieder...
Das ist schon wieder sexistisch, ja. Aber mir hat noch nie eine Frau im Fitnessstudio geholfen.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass bei den normalen Fitnessstudios ja meistens, also früher war es so, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, weil ich gar nicht mehr in Fitnessstudios gehe, es gab immer so einen abgetrennten Bereich, wo Frauen dann ungestört trainieren konnten, damit sie eben nicht
belästigt
so
werden.
Belästigt werden, was ja auch durchaus der Fall ist. Also,
ja, jetzt können wir es ja zugeben, nachts sind wir nicht um zu spannen, sondern weil das die einzigen Gewichte waren, die wir heben konnten, auch in diesen
Frauen. Ja, natürlich. Und weil dann, da keiner gelacht hat, wenn ich in meinem Tütü trainieren wollte.
Ich hatte gestern, da können wir vielleicht irgendwie mal in einer der nächsten Folgen intensiver drüber sprechen, ein sehr nettes Gespräch mit meiner ältesten Tochter, die ist 10. Weil sie das, wie sagt man heutzutage, das I-Wort benutzt hat, unbewusst, und wir ihr versucht haben zu erklären, warum das heutzutage nicht mehr genutzt werden sollte. Und da ist ein sehr interessantes Gespräch draus entbrannt und entstanden. Fällt mir nur gerade ein, wegen Gendersprache und Sexismus und so weiter.
Ich stehe gerade, um ehrlich zu sein, voll auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was das I-Wort sein soll.
Wenn ich das jetzt sage, wird unser Podcast gesperrt.
Kannst du es irgendwie umschreiben? Also ich weiß nicht, ob es vielleicht noch anderen auch so geht.
Man darf nur noch indigene Völker sagen.
Ah, okay. Ja, dann weiß ich, welches I-Wort gemeint ist. Okay, ich glaube, das erklärt es dann für die anderen auch. Ja,
gut. Ja. Nein, eigentlich hat sie gesagt, ich bin intelligent, also sie über sich. Und dann habe ich gesagt, das darf man heute nicht mehr sagen. Ja. Frauen dürfen über sich nicht sagen.
Ich distanziere mich an dieser Stelle jetzt von
meinem Podcast. Nee, also für einen der nächsten Folgen könnte sehr interessant sein, weil meine Tochter, wie ich finde, reflektiert und mit ein bisschen Witz, aber auch Intellekt darauf reagiert hat, als ich ihr versucht habe, zu erklären, warum nicht mehr und was es bedeutet und wie sie vorhat, damit umzugehen. So als kleiner Teaser für eine der nächsten Folgen. Aber genug geschwafelt, wir müssen noch mindestens drei Dinge auf die Liste schreiben, sonst haben wir eine ungerade Zahl. Wir sind jetzt nämlich bei Punkt 8. Und ich werde jetzt Punkt 8 benennen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja.
Beim Verlassen des Hauses wird der Ich-Gehe-Dance gemacht. Und der Ich-Gehe-Dance ist Handgelenk abklopfen und die beiden Hosentaschen abklopfen nach Schlüssel und Handy. Und wenn dabei, aber das ist nur in Ausnahmefällen, weil ich immer selten ein Portemonnaie dabei habe, die Brust abklopfen, um das Portemonnaie zu überprüfen, ob es da ist. Und dieser Ich-Gehe-Weg-Dance wird zwischendurch beim Außerhaussein wiederholt. So als hätte das Handy eventuell Flügel bekommen und sich verabschiedet oder der Schlüssel wäre wegen meiner sportlich-akrobatischen Laufgehweise aus der Hosentasche verabschiedet. Also der Ich-Gehe-Dance-Handgelenk und die Hosentaschen abklopfen, ob die Uhr, Handy und Schlüssel dabei sind, ist der nächste Punkt auf meiner Liste.
Bin ich absolut voll dabei und der Schlüssel und das Handy sind auch immer in den gleichen Taschen und ich gehe mit und erhöhe um Packung Taschentücher und Hundekotbeutel, die man als Hundebesitzer natürlich in seiner Hundehose hat. Also meine Hundehose hat so eine Cargohose mit extra Taschen an den Beinen und da gibt es eine Tasche, da ist entsprechend Platz für Taschentücher und in der anderen Seite sind die Hundekotbeutel drin, die man natürlich dabei haben muss. Ja. Und dann hat das Handy seinen festen angestammten Platz und der Schlüssel und wie du schon sagtest, auch das Portemonnaie, wenn es dabei ist. Und das kann man auch nicht, man kann nicht einfach den Schlüssel in die Handytasche packen und andersrum. Das muss richtig rum sein.
Ja, das stimmt. Auch da gebe ich dir recht. Und es wird problematisch, weil ich trenne dienstlich und privat Handy strikt. Also nichts, zwei Karten in ein Handy oder so. Oder privat das Handy dienstlich benutzen. Das heißt, wenn ich mein Diensthandy dabei haben muss, wird es schwierig, weil ich habe dann zwei Handys und die müssen eigentlich in eine Hosentasche. Was aber, also platztechnisch sehr schwierig wird. Sieht dann immer sehr albern aus, wenn ich dann entweder zwei Handys in einer Hosentasche habe oder die ganze Zeit mit einem Handy in der Hand rumlaufe oder krampfhaft nach einem anderen Platz suche für dieses zweite Handy. Aber hat der werte Hundebesitzer von Welt die Kackebeutel nicht an der Leine? Ich sehe das immer das so wie so eine, weiß ich nicht, Beschwerung beim Angeln hängt da so auf halbem Weg dieser Kackebeutelvorrat.
Find ich halt doof, weil ich die lieber in der Tasche habe. Ich habe die Leine auch im Normalfall um mich rumgewickelt, weil man ja, wenn ich hier im Wald schrägstrich auf dem Feld unterwegs bin, den Hund auch nicht an der Leine haben muss. Man muss auch dazu sagen, bei meinem Hund ist es völlig irrelevant, ob der an der Leine ist oder nicht. Der läuft eh nirgendwo hin, weil er nicht rennt. Und naja, es sei denn, es gewittert, wenn es donnert und Feuerwerk kommt, dann rennt er nach Hause. Ja. Aber ansonsten rennt dieser Hund nicht. Von daher ist es da wirklich irrelevant, ob ich den angeleint habe oder nicht.
Okay, verstehe. Okay, ja, ich habe auch schon so richtig, man soll ja nicht lästern, aber so richtig abgenördete Hundebesitzer. Oder anders, ich hatte einen Arbeitskollegen, dem ist nicht aufgefallen, dass es echt komisch aussieht, wenn er sein Diensthandy in so einer alten Ledertasche am Gürtel und seinen Schlüsselbund in einer Ledertasche am Gürtel. Und auf der anderen Seite hatte er, glaube ich, auch immer noch so ein Multifunktion-Werkzeug. Also er sah immer aus wie Batman. Oder er dachte, er sieht aus wie Batman mit so einem stark bestückten Gürtel. Und das habe ich auch schon als Hundebesitzer gesehen mit Leckerli-Beutel und Kackebeutel-Beutel. Und was nimmt man noch alles mit? Hundeleine-Beutel und Spielzeugbeutel oder so. Also die waren dann beladen wie so Rambo, weißt du, mit
na, das,
tausend Sachen.
Das kommt für mich dann stark drauf an, was man mit dem Hund macht. Also finde ich tendenziell auch affig, wenn man halt nicht richtig im Hundetraining ist. Also wir haben in der Parallelstraße wohnt ein Förster und der hat entsprechend einen richtigen Arbeitshund, den er auch zu Hause hat.
Ja, aber das haben wir ja schon mal ausgeklammert, dass richtig. Hunde, die dienstlich oder die einen Job haben und Hundebesitzer, die Hunde dann jobmäßig nutzen, das ist eine ganz andere Welt. Die dürfen alles, ja. Die dürfen von mir aus den Hunden auch ein Blaulicht auf den Kopf schnallen. Das hat dann alles seine Berechtigung. Aber wenn dann so private Leute, das ist wie so ein Rennradfahrer, der über die Brandenburger oder Berliner Landstraße
das war auch mein Vergleich gewesen. Das
mit seinem mega hässlichen Helm, der so eine Spitze bis zur Poritze runter hat und die Hose nicht als Hose gilt, weil dies alles so eng ist, dass er eigentlich sich auch nackt auf das Fahrrad setzen könnte. Das ist dann genauso albern, ja, die mit ihrer Bestzeit dann da über die Berliner Landstraße oder Brandenburger Landstraßen schruppen und eigentlich nur alle aufhalten, weil sie trotzdem nicht schneller sind als 30. Geht alle nach Hause, ihr Idioten. Oder auf die Rennstrecke. Egal. So, komm, wir müssen noch zwei schaffen. Also Uhr, Handy, Schlüssel, weg geht Dance war mein Platz 8 oder der Punkt 8.
Bin
jetzt
ich voll dabei.
Gib mir die Nummer 9, Ingo.
So, jetzt habe ich rumgenördet. Ich hätte auch noch ein weiteres Nerdiges, aber ich nehme mal wieder was Praktikables und zwar meinen Werkzeugkoffer. Also, ich bin ja auch Heimwerker und habe einen wunderbar geordneten Akkuschrauberkoffer, wo wirklich alles da ist, wo der Platz dafür ist. Und da komme ich auch nicht ran. Also ich sehe das bei meinem Schwiegervater, der hat auch seinen Akkuschrauberkoffer und da schmeißt er alles immer einfach nur rein. Und das ist okay für mich, wenn er das macht, aber ich kriege das bei mir nicht hin. Also ich habe da, du hast ja so eine kleine Gummistreifen, die du auch komplett rausnehmen kannst, wo die unterschiedlichen Bits drin sind. Und jeder Bit ist auch in dem dazugehörigen drin. Also die sind ja bezeichnet. Und ich kann jetzt zum Beispiel nicht den Torque 2er-Größe in den Torque 3er-Größe strecken. Die müssen in der richtigen Reihenfolge sein, ansonsten geht das nicht. Ansonsten bastel ich das da auch wieder raus. Und die Bezeichnung muss auch vorne sein. Man darf die nicht verkehrt rum reinmachen. Also man muss das schon auf den ersten Blick sehen, was man da gerade hat. Und das ist alles in richtiger Reihenfolge und das muss auch so sein. Da komme ich nicht drum rum.
Und wieder so ein Ordnungsfaktor bei dir.
Ja.
Deine Welt scheint ringsherum so chaotisch zu sein, dass du dir deine Punkte der Ordnung irgendwo schaffen musst, um mal hier psychologische Halbwahrheiten auszusprechen.
Ja.
Kann ich nicht, geht bei mir nicht. Meine Werkstatt in Anführungsstrichen, man sucht eine Weile. Alles. Und wenn da nicht, dann im restlichen Haus oder auf dem Dachboden. aber sehr, sehr cool, hätte ich auch gerne. Aber da fehlt mir die Muße. Eher ist es dann so, dass ich auch da wieder mit meiner ältesten Tochter in unregelmäßigen Abständen einen Papa-Tochter-Tag mache und wir die Werkstatt aufräumen und neu organisieren. Das hat vor einiger Zeit sehr viel Spaß gemacht und steht bald wieder an. Fehlt mir, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür nutze ich es zu selten. Ich glaube, wenn man es regelmäßig nutzt, versteht man schneller, dass es diese Ordnung haben muss. Wie ein Koch in der Küche. Und andersrum, so selten wie ich da drin bin, dann wird es halt geholt, schnell irgendwann reingeschmissen und dann ärgere ich mich zwar beim nächsten Mal, dass ich es nicht finde, aber das ist ja dann erst einen Monat oder 3 später, bis ich dann irgendwas suche. Bei meinem handwerklichen Geschick, den ich vorweisen kann. Keinen. Cool. Ja. Lass mich den letzten Punkt für heute auf die Agenda bringen, denn wir sind schon wieder 5 Minuten vor Schluss und dann geht's ins fantastisch ruhige oder aufregende, entspannende Wochenende für uns. Und jetzt aber dann zum Ende der Folge habe ich etwas, was gar nicht so sehr ein also ein Habitus von mir ist, ja, sondern das Angucken von Nichtordnungsbildern, Memes. Da tue ich mich schwer mit. Kennst du das, wenn irgendwo ein Bild von einem Fliesenboden ist und dann hast du ein
Ah, ich
schönes
weiß, was du meinst.
Muster und eine
Ja,
Fliese
ja,
ist
ja,
farblich
ja,
mit
ja,
einer
ja.
anderen vertauscht oder vielleicht ein bisschen heller oder leicht schief? Und diese Bilder bringen mich an den Rand des Wahnsinns.
Da
Da
hat,
werde ich heute mal
ja.
oder am Wochenende ein paar schöne Exemplare bei Insta hochladen,
Mach das.
damit man weiß, was ich meine. Aber ein 89-Grad-Winkel zum Beispiel.
Ich habe da, passt gerade total gut dazu. Ich glaube, gestern oder nee, vorgestern, glaube ich, ein Video gesehen, wo sich zwei YouTuber Rich Kids TikTok-Videos angeguckt haben. Also TikTok-Videos von Kindern, die halt einfach im reichen Elternhaus groß geworden sind und damit halt so ein bisschen geprotzt haben, was sie alles haben. Und da waren halt so echt Sachen dabei, wo ich sagen muss, wenn ich reich wäre, würde das gar nicht gehen. Also der eine stand in der Eingangshalle, die mit richtig teuer aussehenden Steinfliesen gemacht war. Und dann gab es relativ mittig von dieser Eingangshalle so einen Bereich. Also sie haben, Heimwerker werden verstehen, was ich meine. Sie haben am Rand angefangen zu fliesen und dann in der Mitte die Fliesen zurechtgeschnitten. Das heißt, du hattest in der Mitte der Halle Fliesenstückwerk, was halt zurechtgeschnitten zusammengepuzzelt wurde, was total krumm und schief war. Also sie haben nicht angefangen, wie man das als richtig reiche Person machen könnte, den Fliesenleger mittig im Zimmer die erste Fliese legen zu lassen und dann nach außen alles zurechtzuschneiden, was halt so viel Arbeit ist. Aber so sieht es dann richtig super aus in der Mitte, sondern so ringsrum und auch zum Teil Kabellage, also so einen richtig schönen Pool, Springbrunnen im Garten. Aber auf dem Foto war im Hintergrund zu sehen, dieser Sicherungskasten von dem Ding, wo Kabel rein und rausgegangen sind, die waren nicht unter Putz gelegt, sondern das war alles oberflächlich. Das sieht total schrecklich aus. Wie kann man so leben, wenn man reich ist?
Tja, ich glaube, wenn du reich bist und ignorant genug, weil du ja sowieso der Geilste bist, dann siehst du Dinge einfach nicht mehr. Oder du sagst, ach, das Haus ist scheiße, ich krieg nächsten Monat sowieso ein neues.
Das kann natürlich sein.
Vielleicht verlierst du den Blick für solche Dinge dann so ein bisschen. Aber das ginge bei mir auch nicht, wobei ich da vorsichtig sein muss. Nun gut, ist unser Haus kein teures Haus und wir sind auch nicht reich. Aber wir haben im Haus einige Ecken, an denen wir, oder bei denen wir von ja, Detailverliebten wahrscheinlich Sprüche bekommen würden. Wir können ja mal eine virtuelle Begehung von meinem Haus machen, dann haben wir auch irgendwann Reaction-Videos über unser Haus. Weil irgendwelche Fugen nicht gerade sind oder Fußbodenleisten ab.
Ja, das ist alles irgendwo erklärbar in einem regulären Haus, wo eine Familie drin lebt, finde ich. Aber wenn du damit angibst, wie geil dein Haus ist und halt zeigst, was für eine krasse Eingangshalle du hast und dann ja, hast dann du da so einen hässlichen Fliesenboden, dann
ja.
Finde ich, also dann würde ich damit nicht angeben. Dann hätte ich den Boden vielleicht nicht gezeigt.
Ja, ich glaube, ich wäre auch so ein Kandidat, wenn ich Geld hätte und mir das egal ist, ob ich das Auto jetzt oder später bekomme, dass ich dann tatsächlich aufs Spaltmaß, also auf die gleichmäßigen Abstände von den einzelnen Blech- oder Bauteilen, da würde ich einfach aufs Millimeter genau drauf achten. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, würde ich das Auto auch 10-mal zurückgeben, bis ich sage, so jetzt hat es genau, jetzt, es muss auch symmetrisch sein. Alles in meinem Leben muss immer symmetrisch sein.
Aber du kannst
Asymmetrie.
Doch, du siehst doch, wenn du auf der linken Seite des Autos stehst, nicht die Spaltmaße auf der rechten Seite des Autos. Also wenn
nee, aber ich kann das, wären, ja, dann würdest du es fühlen. Nein, nee, also das wahrscheinlich, aber ich sehe ja das Spaltmaß für als solches, ja, und wenn das ja in Ordnung ist und auf der anderen Seite das Spaltmaß als solches in Ordnung ist, weiß ich ja links und rechts, die beiden Bauteile sind nahezu identisch und die Spaltmaße übrigens auch, damit hat das Auto da eine wunderschöne Symmetrie.
Dann ist gut.
Finde ich auch. 59,32 sagt die Uhr. Ein bisschen mehr für unsere Zuhörenden, denn wir werden natürlich wieder oder haben bereits schon einen fantastischen King of Queens Snippet vorgelegt. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich darf verraten, dass ich an diesem Wochenende viel vorhabe und nicht genau weiß, ob und wann und wie ich das alles schaffe. Deswegen bin ich jetzt nicht unglücklich, wenn ich heute Abend nichts mache, denn morgen und übermorgen ist ordentlich was zu tun. Und gehe jetzt schön einkaufen und decke mich mit leckeren Lebensmitteln ein, damit ich das Haus möglichst wenig verlassen muss und mich dann um das Geschenk meiner Tochter kümmern kann, was mich einige Zeit kosten wird. Aber das mache ich natürlich gerne, liebe Johanna. Alles Gute nachträglich. Du wirst diesen Podcast jetzt hören und so um die Mitte 40 sein, vermute ich. Deswegen zu deinem 10. Geburtstag, den wir stark verspätet gefeiert haben, habe ich dir damals ja diese tolle Schnipseljagd geschenkt. Heißt es eigentlich Schnitzeljagd oder Schnipseljagd?
Ich glaube, dass es Schnipseljagd heißt, weil du ja Schnipsel an Informationen hast und findest.
Richtig.
Kann aber völlig falsch sein.
Nein, sage ich auch, es sind die Schnipsel. Okay. Die Schnipsel an Informationen und es heißt auch für alle Zeit und der Monk in mir besteht darauf, mitgefangen, mitgehangen, weil man muss erst gefangen werden in der Gruppe der Verdächtigen, um dann pauschal mitgehangen zu werden. Man kann nicht erst gehangen und dann gefangen werden.
Naja, das ist aber die Frage, wie du hangen, also so wie du es jetzt erklärst, gehst du davon
ja,
aus,
dass die Leute das Abhängen gehängt in der Gang werden. Oder so.
Genau, ich hätte jetzt das Abhängen in der Gang, da musst du ja erst mit rumhängen und dann wirst du mitgefangen. Das ist wahrscheinlich die Frage, welchen Kriminalitätsgrad du anstrebst und ob in deinem Justizsystem noch Leute gehängt werden.
Andersrum, bei mir im Kopf kommt immer eine, darf man auch nicht mehr sagen, eine Cowboy- und Indigenen-Szene, wenn dieser Spruch kommt und da hängt halt irgendwer am Galgen. Der Cowboy oder ein anderer Mensch. Und dann ist mir klar, die mussten als verdächtige Bande gefangen werden vom Sheriff und seinen Rettern. Und dann werden sie alle pauschal gehangen. Deswegen ist bei mir ist dieses Sprichwort im Kopf sehr alt und hat immer mit der Strafe des Gehangenwerdens eine feste Verbindung. Das andere wäre für mich zeitaltertechnisch zu jung, abhängen, zusammen rumhängen, glaube ich, ist nicht so alt, oder? Der Begriff.
Naja, ich glaube, aus unserer Jugend mindestens, ich weiß nicht, vielleicht auch schon vorher.
Stimmt, und wir sind richtig alt, du hast recht.
So sieht's aus. Machen wir uns da mal nichts vor.
Aber wir sind gut gealtert, richtig gut gealtert. Der Podcast altert auch gut, also wie ein Wein. Wenn du jetzt eine Folge aus der ersten Staffel hörst, ist die sowieso gut. Und wir werden einfach mit jeder Staffel besser. Und je länger es uns gibt, desto besser werden wir. Und die Folge heute war eine der besten. Denn wir haben unser Innerstes nach außen gekehrt, haben Leuten gezeigt, dass Ticks zu haben und ein Monk zu sein nicht verkehrt ist, man nicht alleine ist und dass es immer noch sympathisch ist. Und wenn man ins Fitnessstudio geht, kriegt man von großen, starken Männern auf die Schulter geklopft und Hilfe angeboten. Aber nicht von den Frauen.
So sieht's aus.
Ich sage Tschüss und damit der Monk in mir zufrieden ist, grüße ich den Benny. Wir haben wieder keinen Themenvorschlag bekommen. Und damit der Monk in mir richtig gut schlafen kann, beende ich als Vorletztes diese Folge und gebe hiermit das Wort ab an Ingo und sage Tschüss.
Und der Ingo bedankt sich nochmal für diese Folge, bei der er auch sehr viel Spaß hatte, was wir ja wieder sagen wollten. Und ja, kann nur sagen, ich freue mich, dass ich nicht allein bin mit Ticks in dieser Welt. Ich denke, der ein oder andere wird auch welche haben. Nehmt's gelassen. Wie gesagt, wir haben alle Ticks. Bleibt gesund und habt ein schönes Wochenende bzw. eine entspannte Woche vor euch. Tschüss, Nachbarn.
Das kann man nicht in die Welt putzen, in die Welt putzen, in die Welt putzen. Man kann nicht in die Welt putzen, vor Westinghambrun. Zu Ende.
Zu Ende. Aus.